Ich würde immer erstmal fragen, warum wollt ihr ändern? Also klar, erstmal dieses Gefühl, wir fühlen uns nicht mehr ganz so wohl, aber da muss ein bisschen mehr dahinter stecken als vielleicht die Befindlichkeit von einem Marketingmanager oder einem CEO, der sagt, irgendwie gefällt mir die Farbe nicht mehr.
Hallo zum 121 Watt Podcast. Ja, wie jetzt hat sich die Sarah gerade versprochen? Das war doch bis jetzt immer der 121-Stunden-Talk. Wieso redet die Sarah denn jetzt gerade vom 121-Watt-Podcast? Patrick,
was? Was ist denn jetzt hier passiert? Ach, na klar, wir machen gerade eine spannende Phase durch, nämlich die Phase eines Rebrandings. Wir hatten ja mal die Schnapsidee, ne, über den 121-Stunden-Newsletter. Dann gibt es entsprechend den 121-Talk. Wie hieß der nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr, weil bei mir hat sich schon.
Irgendwas mit Social.
Ja. Also von daher freue ich mich sehr, dass wir bald in einem neuen Gewand komplett auftreten werden und diese neue Marke bestmöglich platzieren werden innerhalb dieser gesamten Welt der 121 Watt.
Genau, und ja, das war jetzt nicht nur so eine smarte, wie ich finde, unfassbar smarte Idee von uns zusammen mit der 121 Watt, sondern es ist auch vielleicht gar nicht so smart oder doch oder nicht. Genau die Frage, damit wir uns nicht nur selber loben, wollen wir jetzt einer absoluten Expertin stellen. Die liebe Chrissy ist bei uns. Liebe Chrissy, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum liebst du, was du tust?
Ja, hi, erstmal schön wieder bei euch zu sein. Mein Name ist Chrissy, ganz offiziell schimpfe ich mich Dr. Christine Jacker-Hund. Ich bin selbstständige Branding-Spezialistin und Werbepsychologin und ich brenne total für alles rund um Branding, Marken, Personas, egal ob B2B, B2C, Candidate und das ist im Endeffekt auch genau das, was ich gerne vermittle, nämlich wie erstelle ich Personas, aber zum Beispiel auch, wie wende ich Werbepsychologie, Marketing, Alltag und den Social Media an. Das sind so meine Steckenpferde.
Und jetzt bist du ja auch ein Kind der 121 Watt, wie der Patrick und ich auch. Und wir haben uns ja irgendwie so an diese 121 Watt total gewöhnt. Und trotzdem haben wir den 121 Stunden Talk draus gemacht. Jetzt, was sagst du mal so, erste Einschätzung. Was sagst du zu dem Renaming, Rebranding, dass wir die Stunden verlassen und zur Hauptbrand zurückkehren? 121 Watt. Und hier da draußen, jetzt geht's nicht nur um uns, sondern jetzt geht's ganz grundsätzlich ums Thema Rebranding, Renaming. Worauf muss man aufpassen? Was ist da so toll? Was ist vielleicht nicht so toll? Was sind Stolperfallen, Best Practices oder Worst Cases? So, liebe Chrissy, erstmal pauschales Urteil. Was sagst du? Hot oder Schrott?
Tatsächlich habe ich im Fall der 121 Watt schon drauf gewartet, dass dieses Rebranding irgendwann mal kommt, weil es natürlich total Sinn macht. Das ist halt viel konsistenter zu sagen, man hat die Marke 121 Watt und dann die Produkte wie den Podcasting-Newsletter als sozusagen Subbrand auch mit dran, aber dass diese eigentliche Brand, die 121 Watt, in den Fokus gestellt wird. Deswegen von daher von mir zwei Daumen hoch. Ich finde es total sinnvoll und schlüssig und ich glaube einfach auch für den Wiedererkennungswert und jetzt für die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, ändert sich vermutlich nicht viel, außer dass es wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen flüssiger über die Lippen geht.
Bei der Anmoderation auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wie oft ich mich versprechen werde in Zukunft, wie oft wir neu ansetzen müssen bei der Anmoderation.
Das stimmt.
Ich habe auch schon fleißig trainiert vorher.
Wie die neue Unterschrift, die man dann halt auch oft üben darf, ne? Egal in welcher Konstellation. Oder im Schulheft dann an das neue Jahr zu denken zum Beispiel, ne? Ich glaube, das ist so der gleiche
Synapsendreher. Ganz genau.
Total. Und ich freue mich halt einfach, weil wenn man sich natürlich damit identifizieren kann und möchte, es muss sich halt einfach, so sagst, es braucht halt einfach diese Konsistenz, diese Einheitlichkeit, um halt wirklich so eine Welt zu öffnen, denke ich mal.
Ja, das ist total wichtig. Also Konsistenz, und vor allem auch nachvollziehbar machen, warum macht man denn Rebranding? Da kann es eben ganz, ganz viele Gründe haben. Jetzt wie im Fall der 121 Watt eben die Konsistenz und das in den Fokus stellen der Hauptmarke. Aber oftmals hat ja so ein Rebranding auch zum Beispiel einfach technische Aspekte. Also wir haben es in den letzten Jahren bei vielen Marken gesehen, gerade Automobilindustrie. Fußballclubs auch, die ihre Marken und Logos mehr an Social Media und an Web anpassen wollten, mal weg von Print-Logos hin zu, was schaut denn eigentlich auf einem 100 mal 100 Instagram-Profilbild gut aus? Also auch solche Gründe kann es für ein Rebranding geben, dass man einfach mit seiner Marke und dem Logo und dem Design, ich sag's mal, im 21. Jahrhundert ankommt.
Ja, und apropos 21. Jahrhundert, wir haben zwar jetzt immer weniger Druckprodukte, aber tatsächlich auch eines der vielen Gründe bei zum Beispiel der Deutschen Bahn, als die ihr Logo reduziert haben, waren tatsächlich die Druckkosten bezüglich der Farbpigmente. Auch abgefahren.
Mhm. Ich glaube, beim FC Bayern war es, glaube ich, ähnlich. Wahrscheinlich haben viele intern geflucht wegen dieser Mini-Anpassung, in Anführungszeichen, was jetzt da alles neu gemacht werden muss. Aber es hat halt auch einfach aus Design, Print und dann wieder Websicht total viel Sinn gemacht, diese kleine Anpassung vorzunehmen.
Also ich kann mich erinnern, ich habe ja früher bei der Exali AG im Content-Marketing gearbeitet. Und als ich dort angefangen habe, war deren Rebranding von so einem dreifarbigen System zu einem zweifarbigen System schon ein paar Jahre her. Und ich weiß nicht, wie oft ich noch auf irgendeiner Landingpage versteckt das alte Logo gefunden haben. Also das ist jetzt in der Praxis, finde ich, schon auch immer, man muss sich das gut überlegen, dass man nicht wegen jedem Kinkerlitzchen das Logo ändert, weil halt sehr, sehr viel drinsteckt. Wie du gesagt hast, die werden fluchen wegen dieser Mini-Anpassung, wenn du dann auch noch dreimal hinschauen musst. Ist das jetzt das Alte? Ist das das Neue? Was ist das jetzt? Das bringt schon was.
Ja, aber gibt's da ein paar gute Tricks da rein. Ja. Also was ich jetzt bei der 121 Watt sofort machen würde, ist dann halt so ein bisschen auch diese Rückwärtssuche, einfach mal irgendwie alte Logos oder halt die Formulierung in die Suche bei Google eingeben mit dem Suchoperatorszeit Doppelpunkt und da dann einfach alle alten Dokumente identifizieren, weil da bin ich voll bei dir, Sarah, das nervt halt immer. Und wir haben ja auch dann entsprechend das Glück im besten Fall, dass wir einfach schauen müssen, wie viele URLs haben wir diesbezüglich halt auch mal angepasst, ne? Oder müssen wir halt anpassen und müssen da natürlich auch an Weiterleitungen denken. Also tatsächlich ist es ja immer doch mehr Aufwand, ne, als nicht nur die Werbpsychologie, sondern auch die Technik dahinter, Chrissy, oder?
Ja, also gerade, ich meine, Technik, URLs, Webseiten anpassen und ich glaube, Logo grundsätzlich ist ein richtiger Pain. Ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen. Es gibt Sachen, da fällt es nicht so ins Gewicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Cover anpasst von einem Podcast, ich habe zum Beispiel bei meinen Videos auch das Design immer mal wieder verändert. Und ich habe es jetzt aber nicht rückwirkend für alle Videos neu gemacht, weil ich finde, das zeigt auch so eine gewisse Entwicklung. Du siehst, okay, ich habe mal auf YouTube mit dem und dem Thumbnail angefangen, dann sah es so aus, jetzt sieht es so aus. Und ich meine, ich war damals stolz, wie es ausgeschaut hat. Es zeigt, wie gesagt, eine gewisse Entwicklung. Klar. Und sowas sage ich, hey, das kann man dann verschmerzen. Da muss man nicht rückwirkend in 1000 Videos meinetwegen reingehen und irgendwelche Thumbnails ändern. Ja, aber Logos, gerade sowas, das sollte dann konsistent sein. Und wie du sagst, URLs, Weiterleitungen, das ist schmerzhaft, aber genau auch deswegen sollte man es dann nicht zu oft machen und nicht nur aus dem Aspekt, sondern natürlich auch für die Zielgruppe. Also wenn man jetzt alle Nase lang was anpasst, sei es jetzt Logo, grundlegendes Design, URLs, Wordings, es hilft der Zielgruppe nicht wirklich zur Markenwiedererkennung, zur Konsistenz. Google findet es, glaube ich, auch nicht so geil, wenn man ständig was anpasst. Es macht es im Endeffekt nur komplizierter. Das heißt, wenn man sich mal so auf ein Relaunch, Rebranding oder ein Facelift committet, dann sollte das auch eine Zeit lang Bestand haben.
Ich finde gerade diese, was ich sehr spannend finde bei dem Aspekt, ist, wenn man hinterher erst merkt, wie kommt es denn eigentlich an? War das nicht Kia, die das Rebranding gemacht haben, wo die dann plötzlich gemerkt haben, dass das Suchvolumen massiv hochgegangen ist, eben für nicht Kia, sondern ich glaube KN, stimmt. Auto KN oder sowas. Dass sie gemerkt haben, nicht nur die eigene Brand anschauen, sondern die haben dann gemerkt, okay, Suchvolumen für Automarke, es war KN. KN geht hoch, weil der Schriftzug von dem Rebranding auf den Autos für die Leute offensichtlich nicht mehr so gut lesbar war. Das ist halt dann auch bitter, wenn du das im Nachgang merkst.
Das unterschätzt man total. Also gerade Lesbarkeit, man möchte sich auch gerne mal so ein bisschen verkünsteln. Juventus Turin hat ja auch einen Relaunch gemacht von ihrem Logo, hat damit die Fans total erzürnt, weil es auch eigentlich nicht mehr so richtig erkennbar ist, dass es sich um dieses Vereinslogo handelt. Aber ich meine, das Beispiel von Kia ist halt fatal in dem Fall. Und da dann wirklich nochmal Zeit und Geld in die Hand nehmen und sagen, hey, ich mache einen Zielgruppentest, stell mir da eine Peer Group zusammen und zeig denen das und mach Markenassoziationstest. Also da muss ich ja keine zigtausend Leute dazu einladen, aber mal für eine grundlegende Draufsicht von jemandem, der nicht im Unternehmen ist und sich tagtäglich damit auseinandersetzt und diesen Relaunch von A bis Z verstanden hat, das würde ich sagen, ist das A und O, das sollte man auf jeden Fall machen.
Was ich super spannend finde, auch in der Perspektive, ist, wenn man sieht, wie Marken teilweise die ganze Strategie, die Produktstrategie zusammen verknüpfen mit der Markenstrategie. Wenn ich zum Beispiel Coca-Cola fällt mir ein. Ist wahrscheinlich, wenn ich sage es gefühlt 5 Jahre, wahrscheinlich ist es dann 10 Jahre her, so geht es uns doch allen immer. Könnt ihr euch erinnern, als die Cola Zero kam und alle so, was soll ich jetzt mit Cola Zero? Es gibt doch Cola Light, was soll das denn? Verstehe ich nicht, zweimal die gleiche Cola. Und da war ja damals so das Argument, wenn wir uns zurückerinnern, wie wurde die Marke Cola Light denn positioniert? Diese Werbung, die wir jetzt auf YouTube immer noch zu finden ist, von dem Bauarbeiter oder Getränkelieferant, der da so oben ohne durchs Büro stolziert und die ganzen Damen in ihren Bürorückchen lechzend diesem Mann hinterher schauen, der dann mit dieser Cola Light, also es war ja eine sehr weiblich geprägte Brand, die Cola Light. Und dann kam Cola Zero, die wurde ja von der Markteinführung ganz anders positioniert, mit mächtig und kräftig und könnt ihr euch erinnern, mit Manuel Neuer war das die Werbung.
Genau. Ja, also diese Sportler-Image vor allem auch.
Genau, genau. Und jetzt, wenn ihr euch jetzt mal die Cola-Flaschen anschaut, dann siehst du auf den ersten Blick nur noch die Brand Coca-Cola, rot-schwarz und relativ klein, Zero oder nicht Zero. Also die haben im Prinzip aus zwei Marken Images oder aus zwei Logos drei gemacht, um dann wieder zurückzugehen, total minimalistisch und wieder eine in Anführungszeichen zu machen, zumindest was jetzt das Flaschendesign angeht. Finde ich eine super spannende Beobachtung, dass man jetzt, wenn jemand im Restaurant zwei Tische weiter mit einer Cola-Dose sitzt oder einer Cola-Flasche, auf den ersten Blick gar nicht sieht. Trinkt der Zero oder trinkt der Cola? Mhm. Der trinkt Cola. Unerheblich, ob der persönliche Geschmack Richtung Zero oder Richtung mit Zucker geht.
Er ist total smart gemacht. Also richtig gut von der Einführung über die Zielgruppen nachgedacht, bis hin eigentlich zu einem, hey, wir wollen uns eigentlich mit dem, was ich trinke, überhaupt nicht positionieren. Jetzt mal platt gesagt, welches Geschlecht ich bin oder ich überhaupt denn was stehe. Also sehr, sehr smart. Ich glaube, sie haben aber auch gelernt. Also sie hatten ja, glaube ich, in den 70er oder 80er Jahren mal diesen riesen Fail mit der Einführung der New Coke. Da haben sie ordentlich auf den Deckel gekriegt und sie haben Lehrgeld bezahlt und wahrscheinlich sehr gut rausgelernt.
Ja, aber spannend. Es sieht von außen recht leicht auszusehen, aber ich glaube, von innen ist das ein sehr schwerer Tanker, den es da zu wenden gilt, ne? Bei so einer krassen Markenstrategie.
Ich würde jetzt gerne mal, ich bin jetzt mal schnell, Cola Zero Markteinführung. Wie lange ist das her? Dann können wir nämlich mal schauen, wie lange? So,
Markteinführung. Ich glaube tatsächlich ein paar Tage mehr, weil ich weiß, dass die Cola Life, die ist, glaube ich, 2014 rausgekommen und die Coke Zero war vorher.
Jetzt pass auf, was schätzt ihr?
Oh.
Was schätzt ihr? Ich nehme Wetten an. Wie alt ist das?
Ich sag, dass die ist 2007 auf den Markt gekommen.
Oh, du bist schon nah dran.
Okay, ja, dann füge ich mich meinem Schicksal.
Darf ich dir sagen, wo...
Ja, wann? Du darfst 19 Jahre her. 2005.
Weil ich hatte einen Englischlehrer, jetzt kann sich wahrscheinlich jeder ausrechnen, der total verrückt nach dieser Coke Zero war. Und den fanden wir alle total klasse. Und als das Schuljahr zu Ende war, haben wir denen so einen fetten Packen Coke Zero geschenkt. Und ich weiß, die ist damals gerade aufgekommen, so, ja gut, also wahrscheinlich in Deutschland gerade so rübergeschwappt.
Genau, also 2006 kam sie auf den deutschen Markt. 2005 war sie auf dem US-Markt und 2006 auf dem deutschen Markt. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, 19 Jahre ist diese Geschichte der Coke Zero von Neupositionierung. Und wenn wir jetzt mal auf Coca-Cola Light zurückgehen, ist es ja, ich weiß nicht, die gibt's ja schon seit,
80er Jahre.
Ja. Das ist schon spannend zu sehen. Ich meine, gut, ganz so dramatisch ist es mit unserem 121 Watt Podcast jetzt nicht. Aber es ist ein spannender Anlass, um mal über das Thema Rebranding, Renaming und Markenstrategie zu sprechen. Chrissy, wie würdest du denn, wenn jetzt ein Unternehmen zu dir kommt und sagt, wir fühlen uns nicht mehr so wohl mit unserer Marke, die ist so ein bisschen verstaubt, das vielleicht die CI auch, und wir würden gerne was ändern. Wie würdest du denn so einen Prozess angehen? Auch mal, um erstmal zu evaluieren, macht es denn Sinn? Macht es keinen Sinn?
Ja.
Und wie würdest du so einen Prozess angehen?
Ich würde immer erstmal fragen, warum wollt ihr ändern? Also klar, erstmal dieses Gefühl, wir fühlen uns nicht mehr ganz so wohl, aber da muss ein bisschen mehr dahinter stecken, als vielleicht die Befindlichkeit von einem Marketingmanager oder einem CEO, der sagt, irgendwie gefällt mir die Farbe nicht mehr. was ist denn eigentlich der Grund? Haben sich Zielgruppen verändert? Hat sich das Marktumfeld verändert? Seid ihr von einer Einführungsphase jetzt in eine Reifephase übergegangen, beziehungsweise erstmal Wachstumsphase, Reifephase? Also was ist der Grund, warum wollt ihr das angehen? Und dann darauf aufbauend zu schauen, okay, mal ein Audit zu machen, Wo findet dieses Logo statt oder eure Marke generell? Wer ist die Konkurrenz? Die Zielgruppe, die ihr vielleicht anstreben wollt, in welchen Markensegmenten oder überhaupt Markenwelten sind die denn eigentlich unterwegs? Also wirklich so eine ganz, so einen ganz klassischen Audit, ganzheitliche Betrachtung von warum, Zielsetzung und dann zu gucken, was macht das Umfeld, was habt ihr bisher gemacht und darauf aufbauen und dann die Strategie entwickeln. Macht es Sinn, wirklich die komplette Marke neu aufzusetzen oder kann es Sinn machen, vielleicht, wenn es sich um eine, wenn man einen Facelift für eine jüngere Zielgruppe möchte, reicht es vielleicht schon, eine Subbrand zu machen oder eine gewisse Produktsparte zu verjüngen. Man sieht es gerade bei vielen Biermarken, dass die so einen richtigen Verjüngungstrend haben, mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal, In-Getränken, um weg von diesem, ich sag jetzt mal, braunen Bierkeller, genau, wegzukommen, sondern hin zu, ja, Bier ist eine Lifestyle-Marke. Genau, also sich das dann anzuschauen, darauf die Strategie zu entwickeln und dann zu gucken, welche Maßnahmen müssen wir wirklich in die Farb-CI gehen, müssen wir in Schriftbilder reingehen, müssen wir wirklich ins grundlegende Logo-Design reingehen. Aber am Anfang wirklich erstmal Hausaufgaben machen.
Ja, und das denke ich mal auch in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, oder? Also so ein Rebranding darf sich nicht lange strecken, weil es muss ja dann wirklich eigentlich, ne, direkt passieren, dass ich dann diese 180-Grad-Wendung habe, oder?
Wichtig ist aber trotzdem die Zielgruppe von Anfang an mitnehmen.
Ja, okay.
Also gerade auch die Bestandszielgruppe, wirklich eine Strategie für den Rollout überlegen, wie mache ich es? Ich meine, das ist ein Beispiel, das ist jetzt halt auch schon echt alt, aber Raider wird zu Twix, sonst ändert sich nichts. Der Spruch, ja, der ist jedem hängen geblieben. Aber die haben es halt auch geschafft. Also die haben es halt die Zielgruppe mitgenommen, haben es klar kommuniziert und haben ihnen vor allem nicht so viel weggenommen, Anführungszeichen. Also das ist was, wo man wirklich aufpassen muss, was damals auch bei der New Coke das Riesenproblem war. Wir Menschen sind absolute Gewohnheitstiere und wir kommen mit Veränderungen extrem schwer klar. Und wenn etwas, mit dem wir so verbandelt und aufgewachsen sind, sich so grundlegend ändert, haben wir das Gefühl, uns wird das weggenommen. Und ich glaube, ihr kennt es selber, wenn euch was weggenommen wird, das ist erstmal nicht cool.
Verstehen.
Und da kommt gleich so eine gewisse Ablehnungshaltung auf. Und wirklich da für den Rollout sich überlegen, wie nehme ich alle mit, wie kommuniziere ich das gut, bevor ich da wirklich, hallo, vollendete Tatsachen, so ist es und ihr könnt nichts mehr ändern, weil damit, Beispiel Juventus Turin, Beispiel auch Capri-Sonne, das hat mir auch persönlich ein bisschen wehgetan, es ist nur ein Wort, aber meine Kindheit war Capri-Sonne und nicht Capri-Sonne.
Ich hab gestern dazu genau gerade einen LinkedIn-Post gesehen, da war auch von der Capri-Sonne die Rede und auf dem Bild war es die Capri-Sonne.
Ach was.
Das hat, ja, ja.
Okay.
Also nicht von Capri-Sonne selber, sondern von jemandem auf LinkedIn, der gepostet hat, dachte, na ja, siehst du bist meine Generation, da ist die Capri-Sonne, hat sich einfach nicht durchgesetzt.
Und sag mal, man nutzt ja auch ganz gerne mal so einen Website-Relaunch als PR-Gag oder auch für Social Media. Wie ist da so eine Möglichkeit der Kommunikation in Richtung Rebranding?
Also ich habe es bei mir relativ platt gemacht. Ich habe nämlich meine Website jetzt auch neu gelauncht und habe dann auf LinkedIn ein kleines Video hochgestellt und einfach auf meine Art gesagt, hey Leute, ich habe es neu gemacht, es war viel Arbeit aus dem und dem Grund. Und gut, jetzt habe ich nicht die Reichweite, dass ich sage, es wird vermutlich so viele Leute interessieren. Aber auch da, ich würde sagen, sich auch drüber freuen und auch mal für eine Änderung feiern. Vor allem, wenn sowas im Sinne der Zielgruppe ist, darf man das natürlich auch nach außen tragen. Ob man jetzt die neue Webseite über alle Kanäle hinweg mehrere Monate lang mit Hallo, wir schauen neu aus kommuniziert, eher nicht, aber zumindest mal, hey, schaut doch mal drauf, was Neues, auch ein bisschen nutzen, Traffic zu generieren, vielleicht das auch verbinden mit einer Aktion, einfach auch Anreize bieten, dass man sich mit dem neuen Design, der neuen Website auseinandersetzt und je nachdem, ob du jetzt eine One-Woman- oder One-Man-Show bist oder ein großer Konzern, vielleicht am kleines Statement von dir, so, hey, ich bin die Sarah, das und das ist neu und hab viel Spaß auf meiner neuen Seite und mit meinem Relaunch.
Wenn ich dich schon da habe, auch als Expertin für Werbepsychologie, interessiert mich natürlich, man sagt ja, dass zum Beispiel, ich glaube, Blau strahlt Vertrauen aus oder so. Also es gibt ja in der Farbpsychologie ja auch Farben, denen gewisse Attribute zugeschrieben werden. Ist das so oder ist das so ein urbaner Mythos? Also was hat's mit Farben auf sich? Wenn wir jetzt jemanden haben, der da draußen zuhört und sagt, nee, ich kann mein Orange nicht mehr sehen, die 121 Watt bleibt natürlich beim Orange. Aber würde die 121 Watt jetzt sagen, nee, das Orange machen wir auch gleich weg mit dem anderen, mit dem alten Podcast-Namen. Mhm. Was hat's auf sich mit dem Thema Farbe? Und muss ich mir da viele Gedanken machen oder kann ich einfach die nehmen, die mir gerade gefällt?
Gleich vorweg, es ist kein urbaner Mythos. Farbpsychologie hat tatsächlich Hand und Fuß. Also Farben wirken, haben eine Informationswirkung, haben vor allem eine Emotionswirkung, haben verschiedene Attribute, wie du sagst, die man denen zuschreibt. Die sind kulturell bedingt, können sie ein bisschen anders sein. Also zum Beispiel die Farbe Weiß in unserem Kulturkreis steht ja oftmals für Reinheit, für irgendwas, was puristisch ist. In anderen Kulturkreisen, gerade so im asiatischen Raum, kann Weiß für Trauer stehen. Also das hat schon ein bisschen was mit Kultur zu tun. Wenn wir jetzt mal hier von unserer westlichen Kultur ausgehen, haben wir alle einen relativ gleichen Nenner, was bestimmte Farben bedeuten. Zum Beispiel Rot kann für Leidenschaft stehen, wirkt aber auch ein bisschen aggressiv. Und wenn ich mir überlege, welche Farbe ich jetzt für meine Marke hernehmen möchte oder generell für meinen Auftritt, dann macht es schon auf jeden Fall Sinn, sich mal anzuschauen, für was stehen denn eigentlich diese Farben, mit was werden die assoziiert? Und noch wichtiger, welche anderen Brands benutzen diese Farben denn schon? Für was stehen diese Brands, mit was assoziiere ich die? Möchte ich mit dem gleichen assoziiert werden? Besteht vielleicht Verwechslungsgefahr? Die Zielgruppe auch nicht vernachlässigen. Und klar, ich sage am Anfang schon, wenn ich meine Brand angehe, es sollte schon eine Farbe sein, die mir persönlich auch gefällt. Also wenn ich muss die mir mal ein paar Jahre auch anschauen können, ohne dass ich es salopp gesagt zu kotzen kriege. Sondern sollte mir schon auch gefallen, aber möglichst persönliche Befindlichkeiten im Sinne einer Zielgruppenorientierung schon auch zurückstellen. Aber ich sag, also Farbe ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und zwar nicht nur für, ich mache jetzt den Button beim AB-Test blau und den anderen rot, sondern was ist ansprechend und was vermittle ich mit dieser Farbe auch? Also ich habe hier eine ganz schöne Übersicht gemacht, die kann ich gerne im Nachgang für die Shownotes noch zur Verfügung stellen. Welche Farbe wie wirkt, welche Marken das nutzt. Also gebe ich gerne rüber.
Also
auf jeden Fall.
Im Kern haben wir ja dann letztendlich unsere Wortbildmarke mit der 121 Watt und könnten dann einfach immer direkt anschließen mit dem jeweiligen Produkt, Sarah, was du ja meintest, ne? Also Newsletter als Wort und dann Podcast als Wort und all das, was entsprechend dann noch aufploppen wird, ne? Oder auch dann zum Beispiel die E-Learning-Produkte. All das könnte man ja dann entsprechend in so eine Markenfamilie reinkippen, wo das Orange dann dieser Wortbildmarker im Mittelpunkt steht. Und was sagt denn deine fachliche Intuition, diese Verlängerung mit der jeweiligen Produktwelt dann in dieser Rebranding-Welt? Wie würdest du das gestalten? Also würdest du dort dann mit einem cleanen Schriftzug arbeiten oder was wäre da dein Wunschergebnis?
Ja, tatsächlich würde ich für diesen Beisatz würde ich eher eine clean Schriftart. Also auch Schriftarten haben Wirkung.
Ja, deswegen, ja, total.
Ob ich jetzt einen Serifen vornehme, ob ich jetzt ob ich mit Comics so arbeite, ob es ein Displayfond ist. Also ja. Die Schriftart sagt mir ja auch was über den Informationsgehalt aus und gerade auch so die Lesbarkeit. Und dadurch, dass er der Schriftzug von der 121 Watt schon eher auch ein bisschen verspielter ist, ein bisschen bold, fände ich es dann nicht schlecht, rein für den Informationsgehalt und als Kontrast zu sagen, man nimmt dann zum Beispiel für 121 Podcast, Newsletter etwas, was clean ist und nicht ganz so bold.
Also ich finde, wir haben hier schon schön so ein bisschen so verschiedene Aspekte jetzt ins Zentrum gerückt. Und jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, Chrissy, wenn ich das jetzt gemacht habe, wenn wir jetzt, ich meine, bei dem Podcast ist nicht so viel aber wenn wir das jetzt im großen Stil gemacht haben, wenn wir die Marke gerebrandet haben und jetzt sind mal 6 Monate ins Land gegangen, wie finde ich denn raus, war es ein smarter Move oder war es ein doofer Move? Jetzt mal abgesehen davon, wenn ich jetzt einen Social Media Shitstorm kassiere, da brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel analysieren, da ist dann schon ziemlich klar, dass das vielleicht optimal gelaufen ist. Was sind so Faktoren, die man sich anschaut, um diesen Prozess des Rebrandings abzuschließen mit einem war gut oder war vielleicht auch nicht so gut?
Also in unserem Fall ist es relativ dankbar, dadurch, dass wir auch gut messen können, was ist auf der Website passiert an Klicks. Ich glaube auch gerade Google Suchvolumen, da immer mal zu challengen, nach was wird gesucht. Ist es jetzt der 121-Stunden-Talk oder der 121-Watt-Podcast? Das heißt, da auf Keywords zu gehen, das sich anzuschauen, so ein bisschen auch auf Brand Recall zu achten, Social Listening ist natürlich jetzt nicht in jedem Fall und bei jeder Marke möglich, aber man kriegt ja auch noch mit, worüber, wie wird man vielleicht von anderen genannt und vertaggt, was wird, wie wird auf Social Media über einen berichtet. Ihr werdet das wahrscheinlich im Podcast auch merken, wenn ihr neue Gäste, Gästinnen zu Besuch habt, die dann über die Brand reden und ob die sich noch zum Beispiel besprechen oder ob das da auch schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Also ich glaube, das Feedback wird relativ direkt kommen und in dem Fall eben auch dankbar und ich würde jetzt mal vermutlich sagen, relativ einfach messbar, ohne dass man jetzt eine riesige Brand-Recall-Studie machen muss. Jetzt bei größeren Marken-Relaunches, internationale Brands, mal abgesehen von dem Shitstorm, der eventuell kommt, würde sich vermutlich schon anbieten, mal so eine Brand-Recall-Studie zu machen, nach ein paar Monaten auch so einfach über einen Online-Fragebogen, eine Ad zu schalten, mal kurz ausfüllen. Ich glaube, man sieht ja auch ab und zu bei Facebook und Instagram diese kleinen Ads mit, hast du kurz Zeit, an unserer Markenstudie teilzunehmen? Ach so, ja, klar. Und dann nimmst du dir 2 Minuten, machst einmal links und rechts das Logo oder fragst halt so ein bisschen was ab, mit was verbindest du dies und jenes. Muss man sich überlegen, welche Fragen man nimmt. Also auch sowas geht, sagst du mal, relativ lean und ohne große Kosten aufzusetzen, ist die Frage, was man sich dann davon erwartet. Aber das sind mal so ein paar Methoden, die man anwenden kann. Am Ende zeigt es einem die Zielgruppe.
Vielen, vielen Dank, liebe Chrissy. Also ich bin auf jeden Fall wieder schlauer, wie der Patrick so schön sagt. Wir sind wieder schlauer und sind jetzt mal gespannt, freuen uns auf die nächsten Episoden des 121 Watt Podcasts. Exakt. Ich habe es mir schon gut gemerkt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ihr kriegt von uns eine kleine Merkhilfe. Ihr könnt uns nämlich in allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Wir freuen uns über 5 Sterne für den neuen 121 Watt Podcast. Und natürlich könnt ihr uns auch bei YouTube folgen und uns mal beim Podcasten zuschauen und nicht nur zuhören. Ich sage schon mal vielen Dank. Die letzten Worte gehören jetzt gleich der Chrissy, aber vorher ist der Patrick noch.
Ja, und ich finde es immer super spannend, weil da steckt immer mehr hinter, als man so als normale Endverbraucherin dann tatsächlich immer wahrnimmt, was dann tatsächlich dort auch werbepsychologisch passiert, aber auch die ganze Strategie. Also am liebsten würde ich mir ja so ein Matrix-Meta-Tool wünschen mit der Funktion Suchen und Ersetzen, wo dann direkt alles ausgetauscht ist. Das wäre eine tolle Welt. Von daher, Chrissy, ganz, ganz lieben Dank. Ich bin auch wieder schlauer und ich freue mich auf dein Statement zum Schluss.
Ja, erstmal vielen Dank, hat mir wieder viel Spaß gemacht mit euch. Und mein Statement zum Schluss, ja, die letzten Worte sind immer die schwierigsten, aber erstens, traut euch, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Marke einen Facelift braucht, macht euch Gedanken, warum sie es braucht und bezieht eure Zielgruppe und andere Sparringspartner mit ein, überlegt euch das, welche Wirkung Farben, Schriftarten haben und dann let's go, kommunizieren, Zielgruppe mitnehmen und viel Spaß mit dem Relaunch.
Sagt Chrissy beim 121 Watt Podcast.